in eine vom Mai 1984, wo wir schon mal als Titelgeschichte unseres politischen Magazins über die Elite, warum es sie gibt und warum sie sich so aufführt, wie sie das tut, alles Mögliche erzählt haben. Ja, vielleicht wird es noch lauter. Also wer die nicht hat, ist hiermit nochmal empfohlen. Da lässt sich dann das Wesentliche kurz gefasst nachlesen von dem, was heute Nachmittag hier Thema sein soll. Ansonsten ist der Kreis ja sowieso so überschaubar, dass man sich über alles gleich diskussionsweise verständigen kann. Sodass überhaupt nichts offen zu bleiben braucht. Aber trotzdem, 2,50 Mark, dann hat man das. Ich will in einem ersten Punkt was sagen zu den Studienproblemen, die das Hindernis auf dem Weg zu einem Mitglied der Elite liegen. Worin sie nicht bestehen, ist leicht zu sagen. Studienprobleme haben nicht zum Inhalt. Wer das meint, der soll das anmelden, da können wir uns dann schon auch drüber auseinandersetzen. Sie haben nicht zum Inhalt, die richtige Erklärung eines Gegenstandes vollständig präsentiert zu bekommen und zu begreifen. Ich mag da gar nicht mehr groß Beweise drauf verschwenden, weil viel zu klar ist, mit welchem Anspruch die Wissenschaften stattdessen an die Studenten herantreten. Die Schwierigkeit eines Studiums lässt sich schlicht dahin zusammenfassen, dass es darum geht, sich Theorien zu merken. Das ist selber eine widersprüchliche Angelegenheit, weil Theorie allemal so etwas wie eine Erklärung sein will. Und soweit es eben eine Erklärung sein will, will sie auch verstanden und nachvollzogen sein und ist dann von den Leistungen des Gedächtnisses, dass man sich an früher gedachte Gedanken erinnert, sie gewissermaßen in begrifflicher Form aufbewahrt, davon relativ unabhängig. Das Merken, seinem Gedächtnis allerlei anvertrauen, das ist der angemessene verständige Umgang mit Sachen, die nicht abzuleiten sind, die nicht in eine Erklärung hineingehören. Der Umgang mit für eine Theorie wichtigen Fakten, die man eben kennen und im Gedächtnis, wo denn sonst, im Sack geht's ja nicht, aufbewahren muss. Die Schwierigkeiten eines normalen Geistes- oder gesellschaftswissenschaftlichen Studiums bestehen zunächst einmal darin, dass es einerseits um Theorien geht, die andererseits in dafür geeigneter Form dem Gedächtnis anvertraut werden müssen. Um was für eine Sorte Theorien es sich handelt, will ich ebenfalls mehr erwähnen, als hier groß darlegen. Da tut ja unsere Hochschulzeitung und auch sonst so manches Teach in ihre Dienste, nämlich darzulegen, was es mit den präsentierten Theorien auf sich hat. Ich will an das Resultat hier erinnern, das sich allgemein so ausdrücken lässt: Jedes Fach verfügt über eine bestimmte Art und Weise, konstituiert sich geradezu als eine bestimmte Kunst, die richtigen oder zumindest die wichtigen, nämlich tiefer schürfenden Fragen zu stellen. Das wird jedem schon im ersten Semester immer so präsentiert: Wissenschaft als die Kunst, Fragen zu stellen, die der normale Mensch sich eigentlich gar nicht stellt. Das ist etwas anderes als die Banalität, aus der wirkliche Wissenschaft schon hinreichend begründet ist, die Banalität der Fragen, nämlich was ist los und warum. Bei diesen Fragen, da ist der Ausgangspunkt eine praktische und auch theoretische Unklarheit im Umgang mit bestimmten Sachverhalten. Und Wissenschaft will die Lösung herbeibringen. So wie die Wissenschaften des bürgerlichen Kosmos antreten, ist ihr Anspruch in eigentümlicher Weise anders beschaffen. Sie wollen eine Unklarheit eröffnen. Sie wollen Fragen an den Gegenstand stellen, Und es sollen Fragen sein, die sich nicht von selbst verstehen. In dem Sinne präsentiert sich die bürgerliche Theorie als Verfremdungskunst. Und ich will das an einigen Beispielen wiederum nur erinnerungsmäßig, wenn schon nicht großartig zeigen, dann wenigstens mal sagen. Die Ökonomie präsentiert sich in den Grundkursen dem Studenten als eine Sammlung von Abstraktionen, deren Grund und deren Rechtfertigung in ihrem Zweck liegt. In dem Zweck nämlich, mathematische Funktionsgleichungen einzurichten, mathematische Funktionsgleichungen über dementsprechend abstrakt gefasste ökonomische Betätigungen des Subjekts. Funktionsgleichungen, die ihrerseits dem Zweck dienen, mathematische Modelle des Gleichgewichts darüber aufzuführen. Es wird auf Grundlage der mathematischen Abstraktion und deren, wie gesagt, deren Begründung, deren Rechtfertigung liegt nicht so sehr darin, dass sie als Erklärung eines Sachverhalts einleuchten, sondern in ihrer Zweckmäßigkeit für das, was man mit ihnen anstellt. Sie dienen nämlich für die Formulierung von Gleichgewichtsproblemen, von denen damit gleich klar ist, dass sie die Gestalt mathematischer Fließgleichgewichte haben sollen. Damit kommt diese Wissenschaft in Gang. Wissenschaft besteht jetzt darin, Antworten auf dieses selbst geschaffene und selbst definierte Problem zu finden, das sich in der wirklichen ökonomischen Tätigkeit weder der sogenannten Haushalte noch der Unternehmungen findet. Das ist sogar das Selbstbewusstsein dieser Disziplin. Die Politologie tritt an und präsentiert sich als die Kunst von Systemvergleichen, wobei die politische Wirklichkeit mit Hilfe von Abstraktionen, wiederum mit Hilfe von Abstraktionen, aber zweckmäßigen, so gefasst wird, dass sich Vergleichsmöglichkeiten mit allem und jedem hergeben. Der Kunstgriff, den die Politologie dabei besonders gerne anwendet, ist die Darstellung politischer Systeme als Verwirklichung einer Idee, eines Ordnungsgedankens, sodass sich die Möglichkeit des Systemvergleichs nicht nur zwischen real existierenden Systemen, sondern auch ideell ergibt. Das ist dann der Stellenwert der politologischen Ideengeschichte. Schon wieder ist eine ganze Abteilung von Gelehrsamkeit in Gang gesetzt über diese Idee, Politik, politische Wirklichkeit als Realisierung von und Bewältigung von Ordnungsproblemen zu fassen und darüber Vergleiche durch die Geschichte und immer anhand der angeblich zugrunde liegenden Idee anzustellen. Auch ein sehr kompliziertes Verfahren. Als Kunst, so Fragen zu stellen, wird Politologie eingeübt. Die Soziologie tritt gleich an mit dem Anspruch, dem allgemein Bekannten keine Erklärung, sondern eine Beleuchtung hinzuzufügen. Diese Beleuchtung besteht wiederum in einer Abstraktion, nämlich der Abstraktion auf eine angebliche Form des Gesellschaftlichen überhaupt hin. Was immer im gesellschaftlichen Verkehr der Individuen passiert, soll verstanden sein als Beispiel für Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens überhaupt. Prinzipien gewissermaßen der Gesellschaftlichkeit als eines methodischen Prinzips, eines methodischen, formellen Prinzips, das alle Inhalte des Zusammenlebens überhaupt erst hergibt. Das gewissermaßen die Idee der Teilung von Funktionen vor der nächst materiellen Idee der Arbeitsteilung kommt und diese vor den Einrichtungen der tatsächlich existierenden gesellschaftlichen Arbeit, so wie bei uns. Die Psychologie hat auch ihre Abstraktionen, die sie dem Studenten nahelegt und die hinausgehen über die einfältige Frage, was ist da eigentlich los, wenn jemand denkt, empfindet oder Schmerzen hat, seelische, und warum hat er das alles? Sie präsentiert sich, auch das gerne in mathematischer Form, mit Abstraktionen, die das Seelenleben als ein Ensemble von Leistungen fassen. Leistungen, wobei die Zweckmäßigkeit der Abstraktion auf Leistung hin, die da beim Wahrnehmen wie beim Denken, bei Empfindungen wie bei den Gefühlen immerzu in Kraft tritt, die Leistung und damit die Rechtfertigung dieser Abstraktionen liegt darin, das Seelenleben als ein Ensemble von messbaren Leistungen darzustellen. Eine Sache, von der sich dann die mehr geistig und moralisch inspirierte Psychologie wieder abhebt, aber das ist erstmal ihr wissenschaftlicher Gang. Probleme zu definieren auf der Grundlage einer Interpretation. Dieses Problem, was ist das Maß der jeweils erbrachten Leistung, an die alle erdenklichen Seelenregungen heranzutragen. Wir erwähnen noch die Kunstwissenschaft, die weder dem Menschen seinen Kunstgenuss überlässt, noch die Theorie des ästhetischen Urteils zum Gegenstand hat, sondern die deswegen Jahr um Jahr dauert und immer zahllosere neue Vorlesungen finanziert, weil sie das etwas Verrückte im Sinne von verschobene Programm verfolgt, aus der Form von Kunstwerken, also ausgerechnet von ihrer Eigenschaft, dass sie sich zum Genuss mehr oder weniger eignen, ausgerechnet daraus das Gegenteil des ästhetischen Genusses, nämlich eine die Moral oder den Verstand beflügelnde Botschaft herauszulesen. Das ist selber ein in sich widersprüchlich gestelltes Problem, dessen Grundlage darin liegt, dass es sehr zweckmäßig anwendbar ist, dass man mit dieser Fragestellung, was sagt mir die Form an Inhalten, dass man damit über eine Fragestellung verfügt, die eben ausgiebig Stoff für Gelehrsamkeit bietet. Sich in solche Fragestellungen einzuüben, ist die Schwierigkeit, vor der ein Studienanfänger allemal steht. Es ist auch bekannt, und da braucht man sich ja nichts groß drüber vorzumachen, wie diese Schwierigkeit bewältigt wird. Sie geht ja nicht darüber, dass man solche Quintessenzen sich klar macht, wie ich sie jetzt hier vorgetragen habe. Mal selbst jetzt unterstellt, dass alles stimmt, was ich hier gesagt habe. Wer das weiß, ist deswegen noch lange kein Professor für Germanistik meinetwegen. Es ist sogar schwierig, das dann noch zu werden, weil wenn man einmal weiß, wie die Wissenschaften antreten, ist das, was sie treiben, einem eigentlich zu blöd. Deswegen verraten die Wissenschaften ja auch gar nicht ihr Prinzip, sondern sie treten an, um die Studenten an dieses Prinzip zu gewöhnen. Das geht nicht zuletzt schlicht über die Aneignung des Fremdwortbestandes, indem jede Wissenschaft ihre Abstraktionen zur kleinen Münze gemacht hat. Wer die Fremdworte eines Faches beherrscht, kennt und anzuwenden weiß, der verfügt damit bereits über die Abstraktionskunst, die ihn befähigt, die Rezepturen für das Aufwerfen von Problemen, die dem jeweiligen Fach innewohnen, auch zu handhaben, also Germanist oder Politologe oder Ökonom zu werden. Bei den Schwierigkeiten, die sich bei dieser Gewöhnung an eine verfremdende Betrachtungsweise den Menschen in den Weg stellen, kommt ein Umstand dem Studenten sehr zu schaffen, dass nämlich die Prinzipien der Betrachtungsweise die allgemeinverständlichen Botschaften, auf die diese Verfremdung hinaus will, so schwierig nicht sind, sondern die sind allemal aus dem sehr vertrauten gesellschaftlichen Repertoire an Moralismen und opportunistischen Gedanken geschöpft. Auch das will ich eben kurz vorführen an den verschiedenen Wissenschaften. Wenn die Ökonomie Mathematik zum Hauptproblem des Studenten macht, dann braucht er deswegen über den Sinn dessen, was er lernt, noch keineswegs zu verzweifeln, auch wenn er nicht weiß, wie eine Funktionsgleichung funktioniert. Weil die Botschaft, das Prinzip, das mit der Mathematik veranschaulicht wird und vertreten wird, und auf dieses Prinzip fallen übrigens auch die ganzen ökonomischen Gelehrsamkeiten sehr schnell zurück, wenn man ihnen mal ihren mathematischen Überbau nicht glaubt, Oder wenn wir in einer Diskussion, soweit sie da noch erlaubt ist, in den Grundkursen mal nach dem wissenschaftlichen Gehalt der dort angewandten Abstraktionen fragen, dann fällt die Ökonomie sehr schnell auf ihr ideologisches Prinzip zurück, und das ist sehr einfach. Das besteht in der Idee einer zweckmäßigen Sachnotwendigkeit. Das kann man auch umdrehen, und dann heißt es einer sachnotwendigen Zweckmäßigkeit des gesamten ökonomischen Prozesses. Das ist die Idee. Die Zweckmäßigkeit und dass da eine sachliche Notwendigkeit behauptet wird, die steckt bereits im Übergang zur Mathematik darin. So streng die mathematische Funktionsgleichungen ein Element in ein bestimmtes zum anderen setzen, so sollen die Zwecke, die die Individuen in der Gesellschaft verfolgen, in der Ökonomie, auch durch mathematische Funktionsgleichungen untereinander im Verhältnis stehen und die Frage nach ihrem optimalen Gleichgewicht hergeben. Das ist die ideologische Botschaft der Mathematik, die selber deswegen im Ernst nie aufzugehen braucht. Es reicht sogar, dass man einfach den Unterschied eingesteht zwischen ökonomischem Modell und Wirklichkeit. Die ideologische Botschaft des Modells bleibt gleichwohl davon unberührt und ist eine gelehrte Fassung des sehr populären Spruchs, der noch jedem Verfechter der Marktwirtschaft zu dieser einfällt, nämlich, wie soll es denn anders gehen? Dieses Wie soll es denn anders gehen ist eine sehr rudimentäre Form des Bewusstseins von einer zweckmäßigen Sachnotwendigkeit. Und umgedreht ist die ganze Mathematik nichts anderes als die gelehrte Ausführung dieses Satzes. Mit der Politologie verhält es sich ganz ähnlich. Die Idee eines durch die ganze Geschichte und auch durch die ganze Ideengeschichte hindurchgehenden Vergleichs, an dem die Institutionen unserer Demokratie sich bewähren, gewissermaßen ihre Überzeitlichkeit und ihre Vernunft ans Tageslicht bringen. Dieses ganze Beweisverfahren steht im Dienste wiederum eines sehr schlichten Ideals, nämlich des Ideals einer nützlichen Zwangsgewalt. Dieser Widerspruch, die Politologie macht ja keine Abstriche von dem Eingeständnis, dass es sich beim Staat um eine Gewalt handelt, die mit Zwang zu Werk geht. Ihr Beweis, den sie per Systemvergleich anzettelt, zielt darauf, dass es anders gar nicht geht. Dass genau das für die Menschen noch allemal das Beste ist. Menschen brauchen immer Zucht zur Ordnung. Dieser von jeder Großmutter abzuholende Spruch wird in der Politologie gelehrsam. Nämlich präsentiert sich als Nachweis, dass noch immer und unter allen Umständen alle Menschen Zucht zur Ordnung gebraucht haben. Die Soziologie bemüht die Demonstration einer Hinterwelt unausweichlicher Zweckmäßigkeiten, dass auch wenn niemand dran denkt, doch immerhin alles Handeln die Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenhängens überhaupt erfüllt und insofern eine Gesetzlichkeit des Handelns konstituiert, noch jenseits der tatsächlich verfolgten Interessen und Zwecke oder der da auch Geschädigten. Das ist auch eine, am ehesten lässt es sich noch bestimmen als die gelehrte Fassung dieses halbresignativen, eigentlich religiösen Glaubenssatzes, der sich in der Frage vorträgt, wie soll es denn anders gehen? Oder irgendwie wird es schon seinen Sinn und Zweck haben. Gewissermaßen irgendwer wird sich schon was dabei gedacht haben. Und wenn es wirklich kein Individuum oder kein Subjekt gibt, das sich was dabei gedacht hat, die Gesellschaft als Ganze hat gewissermaßen doch an sich gedacht, nämlich dass sie funktioniert. Diesen Trost baut die Soziologie zu einem Weltbild, zu einer Betrachtungsweise für sämtliche Fakten aus. Die Psychologie, indem sie eine Theorie über die Leistungsfähigkeit und die Vielfalt von Leistungen, die ein Subjekt erbringen kann, und dass die alle messbar sind, die sich so präsentiert, hat ihre Grundlage in auch einem Verfahren, in einem Verhältnis des bürgerlichen Subjekts zu sich selbst, zu seinem Verstand und zu seinen Gefühlen, ein Verhältnis, das noch ein bisschen das Thema dieses Vortrags sein wird, eines Verhältnisses, das sich dahin bestimmen lässt, Jeder benutzt sich selbst, auch seinen Verstand, als ihm verfügbares Mittel der Durchsetzung in der Konkurrenz. Das ist auch ein sehr allgemeiner, opportunistischer Grundsatz, auf sich selber als konkurrenzmäßig eingesetztes instrumentelles Mittel zu reflektieren. Und das ist die sehr geläufige, so im praktischen Umgang immer zu gepflogene Betrachtungsweise, die da direkt als Theorie der seelischen Kräfte daherkommt. Da bleibt seelische Kraft eben gar nicht diese unschuldige Bemerkung, sondern wird gleich blutig ernst genommen, als Vermögen Leistungen zu erbringen, eben in gelehrter Form das, was Leute sich selber immerzu abverlangen. Naja, auf Beispiele komme ich dann nachher noch, wenn es um Prüfungen geht. Da bindet der Mensch sowas nämlich an. Ach, und um die Kunstwissenschaften da in der Richtung auch noch zu erwähnen, die realisieren mit ihrer ganzen Gelehrsamkeit eigentlich nichts als das bürgerliche Luxusideal. Nämlich, dass im gelungenen Luxus der Genuss und das Gewissen irgendwie zusammenfallen. Dass man sich aus seinen paar Genüssen kein Gewissen zu machen braucht, weil man darin nämlich irgendwie auch als moralisches Individuum fürchterlich am Werk ist. Dass Pflicht und Neigung auf einen Punkt fallen. Dieses alberne Ideal des Genusses macht die Kunstwissenschaft zum Prinzip ihrer Gelehrsamkeit. Jetzt auch wieder, dass im Grunde die moralische oder sonst wie gewohnheitsmäßige Quintessenz alles dessen, worum die Wissenschaften kreisen, dem Studenten wie jedem Abiturienten oder jedem, der es geschafft hat, 20 Jahre alt zu werden, irgendwie geläufig sind, behebt die Schwierigkeiten des Studiums nicht. Denn das ist ja auch wieder nicht verlangt, glatt die moralische Quintessenz hinzuschreiben. Auf die gelehrte Form kommt es ja schon an. Zum Kanon der bürgerlichen Wissenschaften gehört ein Fach, in dem diese seltsame Betätigung des Verstandes richtig drastisch und unverblümt zur Anschauung gebracht wird. Das ist die Jurisprudenz. Wenn ich vorhin gesagt habe, die Wissenschaften tragen Fragen an ihren Gegenstand heran, sie problematisieren sie, sie eröffnen einen Gesichtspunkt der Undeutlichkeit, dann ist diese Sache in der Jurisprudenz durchs Gesetz immer schon gelaufen. Die Leute latschen durchs Leben, streiten sich, haben Schwierigkeiten mit ihrer Obrigkeit und steigen ins Grab unter Hinterlassung von gewissen Reichtümern oder Armütern. Irgendwas hat jeder zu vererben. Und wenn es bloß die Unkosten für den Sarg sind. Das sind die Fakten. Die Jurisprudenz hat alle Probleme, mit denen sie sich ihr Lebtag beschäftigt, in Bezug auf den Gang der Welt schon aufgeworfen, gekriegt. Nämlich dadurch, dass die Staatsgewalt alles, was die Individuen treiben, schon längst mit ihren Ordnungsprinzipien und ihren Gesetzen verglichen hat. Diesen Vergleich im Einzelfall durchzuführen, ist das ganze intellektuelle Geschäft der Jurisprudenz, der Jurastudenten, an das sie sich gewöhnen müssen. Auch da ist das aus jeder Zeitungslektüre vertraute Rechtsbewusstsein eine gute Hilfe. Das sorgt dafür, dass einem Jurastudenten nichts fremd ist von den rechtlichen Gesichtspunkten, mit denen er es zu tun bekommt. Andererseits ist gerade der Juristerei das geradezu als ihr Selbstbewusstsein zu eigen, dass sie den natürlichen Verstand dauernd vor den Kopf stößt, dass sie lauter Verfremdungen produziert. Nämlich so fremdartig eben, wie sich das Gesetz zum normalen, schlichten, einfältig moralischen Rechtsbewusstsein verhält. Und genauso wie sich da das Gesetz zum Rechtsbewusstsein verhält, nämlich als methodisch angeleiteter Umstand, der sich immer aufs Gesetz, auf vorliegende interpretierende Texte beruft und beziehen muss. Ganz entsprechend dazu geht die Wissenschaft, die bürgerliche, vor, dass nämlich auch sie über einen Kanon von Prinzipien der verfremdenden Deutung verfügt, die sich auch alle einerseits herunterkürzen auf bestimmte moralische und opportunistische Prinzipien des normalen Menschen, die andererseits dazu aber genauso überhöhend und verdrechselnd und umständemachend sich verhalten, wie das bürgerliche Gesetz zum normalen mosaischen Rechtsempfinden. Soweit die Natur der Probleme, mit denen ein Student sich rumzuschlagen hat. Es ist von dem Inhalt des Studiums her auch klar, dass diese theoretische Beschäftigung, diese Abenteuer des Geistes, gar nicht anders zu bewältigen sind, als durch die Mobilisierung des Gedächtnisses. Sie ergeben sich noch nicht mal einfach aus dem Rechts- oder Moralbewusstsein eines Menschen, sondern die muss man lernen, weil sie fremdartig sind. Die muss man im Kopf behalten. Da muss man die Nomenklatur und die Phraseologie und den Fremdwörterschatz, den muss man beherrschen. Und man muss die Leute kennen, die dazu beigetragen haben. Das ist sehr wichtig für die bürgerliche Wissenschaft. Da kürzt das Individuum sich nicht heraus aus der Erklärung eines Gegenstandes, wie es bei der Erklärung eines Gegenstandes der Fall wäre, sondern es kürzt sich immerzu hinein, weil es ist ja der große Mann, der irgendeinen Gedanken zum ersten Mal gefasst hat, Herr Hahn bei den Pädagogen oder Herr Hobbes bei den Politologen oder sonst wer, der ist immer sehr wesentlich als derjenige, der als erster diesen interessanten Zugang zum Gegenstand, diese Ecke der Problematisierung eröffnet hat.